Das wichtigste Gebot vereint Christen und Juden, ist so der Titel. Und das wichtigste Gebot, ihr kennt es, aber es ist doch der Kern der Bibel. Es ist das Minimum, das der Essenz des ganzen Buches der Bibel, das wichtigste Gebot. Amen. Für alle, die das noch nicht wissen oder zum ersten Mal hören, was das wichtigste Gebot ist, aus Matthäus. Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und Jesus bezieht sich hier auf eine Stelle aus der Tora, aus dem Gesetz, aus dem Buch Mose. Und da steht, hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe und mit all eurer Kraft. Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Juden und Christen glauben an den gleichen Gott. Amen. Es ist so. Im Neuen Testament wird so oft das Alte Testament zitiert. Das Neue Testament wäre nichts, bedeutungslos, ein Buch ohne Sinn und Zweck, ohne dem Alten Testament. Und Jesus weiß es und er bezieht sich auf diese Stellen. Im Januar war Internationaler Holocaust-Gedenktag und da war Fanny Ben-Ami aus Israel zu Gast. Sie ist eine 93-jährige Holocaust-Überlebende und hat vor über 2000 Schülern gesprochen und noch vor 400 weiteren erwachsenen Personen in dieser Zeit. Und sie ist Zeitzeugin der schrecklichen Geschehnisse, die in Deutschland waren. Am nächsten Tag durfte ich mit Fanny dann in den Flieger steigen. Aber was mich hier bewegt hat, ist, wenn wir Deutschland anschauen, die deutsche Geschichte und auf die heutige Zeit, da lesen wir ebenfalls wieder aus dem Neuen Testament, aus Römer, da zitiert der Apostel Paulus eine Stelle aus den Psalmen. Und da steht, man geht wirklich mit uns um, wie es schon in der Heiligen Schrift beschrieben wird. Weil wir zu dir, Herr, gehören, werden wir überall verfolgt und getötet. Wie Schafe werden wir geschlachtet. Einerseits ist es eine Stelle aus den Psalmen, das betrifft, oder haben die Söhne Korachs geschrieben, Worshipper, Musiker, oder Söhne eines Worshippers, Musikers, und haben geschrieben, weil wir zu dir gehören, Herr, werden wir geschlachtet. Und der Paulus schreibt an die Christen in Rom und sagt genau das Gleiche, wir werden verfolgt aufgrund dessen, weil wir zu dem Herrn gehören, zu dem Gott Israels, zu dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und wir, die wir schon den Messias kennen, zu Jesus. Auch hier haben wir wieder eine Parallele, Christen und Juden. Das mag dem einen gefallen, dem anderen nicht gefallen, aber wir wollen biblisch korrekt sein. Wir wollen wissen, was der Herr sagt und wollen von ihm lernen und ihn und unterweisen lassen von ihm. Und diese Worte, wie sie hier stehen, in Römer und im Psalm, sind sehr plastisch geworden am 7. Oktober. Ich bin am nächsten Tag mit der Fanny Ben-Ami im gleichen Flieger geflogen, habe sie mitbegleitet, wieder nach Israel, nach Hause. Und wir wurden gleich begrüßt von Raketenalarm, noch während wir im Flieger waren. Was es mit dieser Holocaust-Überlebenden gemacht hat, das überlasse ich euren Gedanken. Aber es sind sicherlich keine schönen Gedanken. Hier sehen wir eine Sammelstelle der über 1200 Autos des 7. Oktober. Auf den Straßen Israels hat sich der Hass wirklich Bahn geschlagen. Es sind alle Autos eingesammelt, gestapelt, sind auf einem abgeschirmten Polizeigelände und diese Autos werden vermutlich begraben werden, weil vermutlich noch Überreste von Menschen sich dort befinden, weil sie verbrannt worden sind. Und Juden schätzen das Leben sehr. Und deswegen werden die Autos nicht einfach verschrottet, sondern diese Autos werden begraben werden. falsche Richtung. Ah! Ah! Wir machen wieder Lobpreis. Aufstehen. Kaya, hilf mir. Das erste mit den Autos, dann komme ich wieder in den Tritt. Genau. So, vorwärts. Das ist nicht gekoppelt, hier synchronisiert mit dem, was ich habe. Deswegen denke ich mir, genau. Hier sehen wir nochmal die Autos, gestapelt. Und jedes Auto erzählt eine qualvolle Geschichte. Es ist schwer, sich auszumalen, in diesem Auto gesessen zu haben. Die Autos, die ich gesehen habe, was im Kofferraum war, es sind Ausflugsgegenstände. Kühltaschen, Sessel. Entfesselter Hass, ja, auf den Straßen Israels. Bei unserer Reise waron wir dann in Niort. Das ist das Postamt von Niort. Und das sind Postamt, das sind die ganzen Briefkasten dieses kleinen Dorfes, dieses Kibbutzim. Und ihr seht da verschiedene Aufkleber dran. Ich zoome mal rein. Und die schwarzen Aufkleber, das ist die Aufschrift für ermordet, die roten Aufkleber für entführt und der blaue für zurückgekehrte Geiseln. Ihr seht, die blauen Aufkleber sind sehr gering. Wenn du durch die Straßen gehst, durch dieses Kibbutz, siehst du überall Bilder der Zerstörung, der Verwüstung, des entfesselten Hasses. Das auf der rechten Seite, wer es nicht erkennt oder identifizieren kann, ist ein Kühlschrank vorne der Eingang des Hauses. Und es ist sehr bewegend, sage ich mal, als Deutscher in der Asche des Holocaust zu stehen, zu sehen, dass was damals in Deutschland sich abgespielt hat oder auf der ganzen Welt, so auch jetzt wieder in Israel. Am bewegendsten sind die Geschichten. Das ist hier der Speisesaal von dem Kibbutz Niort. Und dieser Stuhl, dieser Babystuhl, gehört Emma Konia, 3 Jahre. Sie wurde entführt und dieser Stuhl ist bis heute leer. Ihr Lieben, ich weiß, es ist eine harte Botschaft heute, aber ich habe euch ein Video mitgebracht von einer Mutter, von Rachel Goldberg. Wir haben sie in der Knesset getroffen. Und ich spiele das Video ein, um euch zu zeigen, wie ticken Juden. Sie ist eine normale, jüdische, gläubige Mutter. Und es sind Sequenzen dort drin, wo ihr seht, wie Menschen, wie die Juden dort vor Ort glauben, wie sie leben. Kaya, darf ich.
So first, thank you so much. I feel honored and privileged and grateful to stand in front of this room of incredible, faithful people, God-fearing people, supportive people. You have no idea how much it means to us as a country and how much it means to me as the mother of Hirsch Goldberg Polin. Hirsch is my eldest child and he is my only son. He just turned 23. 2 days before he went to the Nova Festival with one of his best friends from childhood. On Saturday morning, October 7th, I woke up and was having tea in my kitchen. My husband had left for synagogue at 7:30 in the morning. I'll back up just 1 second to say that we had Shabbat dinner, Sabbath dinner the night before. And Hirsch had said that he was going to be going camping with one of his best friends after dinner. The last thing I did for Hirsch Friday night before he left, my husband and I each blessed him with the priestly blessing that you all know. We do that every Friday night to our children. I put my hands on his head and I blessed him to be like Ephraim and Manasseh, the two sons of Joseph, who were the first sons, the first siblings in the Bible who didn't have hatred and rivalry for each other like Cain and Abel had, or Ishmael had, or Jacob and Esau had, Ishmael and Isaac, Jacob and Esau, Joseph and his brothers, of course, and then you had Ephraim and Manasseh, who were finally loving each other, and they broke the paradigm of hatred. And that's why we bless our boys to be like them. And then I went on with, may God bless you and keep you. May God shine his face upon you and be gracious unto you. May God lift up his countenance toward you and give you peace. And then when Hirsch left that night, he kissed me. He kissed my husband, John. And he turned and he said, I love you. I'll see you tomorrow. And that was 117 days ago. Saturday morning after my husband left for synagogue, around 8 o'clock, I heard the bomb sirens going off in Jerusalem. So I quickly woke up my two daughters. I have a daughter who's 20 and a daughter who's 18. And we rushed into our bomb shelter that's in our home. And we waited the protocol of 10 minutes. And if you don't hear an explosion after 10 minutes, you can come out. We came out. Now, normally, I observe the Shabbat very traditionally, and I don't use any electronics. I don't use my phone, no TV, radio. But I knew that this was a question of life or death. I knew that Hirsch and his best friend were sleeping outside and that there were rockets falling. So I said to my girls, I'm turning on my phone for the first time on Shabbat because I want to make sure that the boys are okay. I turned on my phone. It was 8:23. Two WhatsApps had popped in to my phone that popped up at 8:11, so 12 minutes before I turned on my phone. It was to John, my husband, and me from Hirsch. The first message said, I love you. And the second message said, I'm sorry. And I knew immediately that something horrible was unfolding and that he thought that we were going to be in a lot of pain. And he was asking forgiveness. And what we came to find out is that when Hamas descended upon the Nova Music Festival, Hirsch and his best friend, Aner, managed to escape to a roadside bomb shelter, which then came under attack by Hamas. They were smashed into a small 5-foot by 8-foot bomb shelter with 29 young people. Hamas came to the doorway and was throwing in hand grenades, which Aner Shapira, his best friend, Hirsch's best friend, managed to keep throwing them out one after the other, and you only have 4.5 seconds from when a pin is unpinned from a hand grenade until it detonates. He managed to throw out 7, and as some of you know the story, on the 8th it exploded in his hand, killing him. And when his body was returned to his parents, the remnants of the hand grenade were in his hand. Most of those kids were dead. Hamas came to the door and sprayed machine gun fire. What we heard from the 4 lucky eyewitnesses who were trapped under the dead bodies, and therefore they were lucky because they were able to pretend to be dead. 3 boys were wounded but clearly alive and slumped against the opposite wall. One of them was Hirsch. When Hamas came in, they ordered the 3 boys to stand up. When they stood up, the 4 witnesses told us that Hirsch's left arm from the elbow down had been blown off. He, like me, is a left-handed young man. So they were marched out, put on the back of a Hamas pickup truck that took off in the direction of Gaza. His last known phone cell signal was at 10:25 in the morning, Saturday morning, October 7th. A week later, Anderson Cooper from CNN was interviewing me. We had gone on all different sorts of media and press to raise the awareness that Hirsch was in dire medical need. That was why we had started to talk to the press as soon as we heard from those young people that he could possibly be bleeding to death. Anderson Cooper at the end of the interview said, you guys, I'm calling you now. which I thought was very suspicious because no one else had ever said, I'm going to call you once the interview is over. He called us and he said, I have actual footage of the abduction of your son. I was doing a documentary on the Nova Film Festival. I went down to see the bomb shelter. I met with soldiers there. They found a GoPro camera that fell off of the helmets of one of the Hamas people who took your son. And then we watched the point onto a Hamas pickup truck. And when he turns to sit down, you see the stump of where his left arm used to be. And you see that there is some sort of bandage or tourniquet that he has fashioned for himself. And that's the last thing that we know. We have a moment now. We are at a crossroads as a country, as God-fearing Judeo-Christian people in the world, to make this right. It was a horrible thing that happened. It was an atrocity that happened. And now our government has the chance, and we are very hopeful that they're going to lean in and do the correct thing morally, ethically, religiously, as Judeo-Christians do. We value life. And you know what that means? It's expensive. And you know what that means? We should be proud, and we should embrace that we pay a high price sometimes because we value life and we value the present. And I don't think there'd be anything more heroic than doing repentance and atonement for failing some of those citizens and civilians. Hirsch is a U.S. civilian and citizen, and we have the chance now to make right what went wrong for those 136 people. The oldest person there is an 85-year-old grandfather who was dragged from his bed in his underwear. And the youngest person there, as you know, is Kfar Bibas, who just turned 1 year old 2 weeks ago in captivity. We will be heroes and a light unto the nation when we have those captives, as you know from Psalm 135, walk back to Zion, and we will pour out laughter from our mouths. And I will tell you that my favorite groups to talk to are my Christian friends and neighbors who have come here. You have shown up. You don't just talk the talk. You walk the walk. You get on the plane and you come here, and we appreciate you. And we are so proud to stand by your side and have you stand by our side. And I pray, and I hope all of you pray, that you will get the next time you see me to meet my son, Hirsch, who will be standing next to me. I spoke to a Christian group 2 weeks ago, and I'm going to read you something that one of the women randomly sent me this morning, and then I realized it's not random. It's because she knew I'd be here with you. She just sent me one verse, and she hasn't been in touch with me for 2 weeks since she met me. She said, this is Psalm 34:18. The Lord is near to the brokenhearted, and he will save those crushed in spirit. I am thinking of him and his saving grace for your beautiful son today. So thank you all for coming here, and I will say what you can do. First of all, you can keep talking about these hostages. These people are from five different religions. There are Christians being held there, Jews, Muslims, Hindus, Buddhists. As I mentioned, the age range is an 85-year age range, and that the people come from almost 20 different nations. So this is not a homogenous group of people. This is a mini global humanitarian crisis of 136 people. You can spread the word, and especially in an interfaith way, I think it resonates very strongly when you are our advocates. And I think you can also encourage any Israeli leaders that you speak to, like this wonderful hero that we have here today, to encourage them, because it is going to be hard, and it's absolutely the right ethical, moral choice. We don't really have a choice. Sometimes when you're God-fearing, you do things that are really hard and feel like they don't make sense, because that's what being a God-fearing person is. You do the right thing, even when it's hard, and even when it's expensive. And I salute every single one of you. Thank you.
mit den Leuten dort zu sprechen, ihnen zu begegnen. Das ist sehr, ja, bewegend. Und ich sehe an euren Gesichtern, dass ihr auch getroffen seid. Und es ist wichtig, dass wir nicht vergessen und dass wir aufstehen und nachher gleich beten werden. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns rüsten und dass wir für Menschen einstehen, jeglichen Glaubens. Seit 1911, da hat der Forscher, wie heißt er, John Scott Haldane, er war Forscher und hat herausgefunden, dass Kanarienvögel eine besondere anatomische Art haben. Sie haben zwei Lungensäcke, dadurch atmen sie Sauerstoff ein und aus. Und Kanarienvögel haben die Eigenschaft, dass sie Kohlenmonoxid und andere Gifte in der Luft viel früher erkennen können als jedes andere Geschöpf der Erde. Und das hat die Bergarbeiter in den Goldminen dazu veranlasst, Kanarienvögel mit in die Minen zu nehmen, damit sie als Frühwarnsystem signalisieren können, es ist Gift in der Luft. Wir müssen jetzt schnell was machen, wir müssen schnell hier raus aus der Mine, sonst werden wir sterben. Und diesen Satz, das, was ich euch erzähle, habe ich auch in Israel gehört und ich finde, es ist sehr treffend, deswegen gebe ich das auch weiter. Ihr Lieben, Israel ist der Kanarienvogel dieser Welt. Israel ist der Kanarienvogel dieser Welt. Und ihr seht hier die Saat des Hasses. Das, was hier in Deutschland sich abgespielt hat, ist heute nicht tot. Dieser satanische Geist des Judenhasses, des Antisemitismus ist nicht tot. Und bei der ganzen Diskussion um Israel oder Palästina oder in dem Nahen Osten geht es um diesen Geist. Es ist ein satanischer Geist, der vor Ort gegen die Juden vorgeht. Und ihr seht eine Ausgabe von Hitlers Mein Kampf in arabischer Sprache, der mehrfach in Gaza gefunden worden ist. Auf der anderen Seite seht ihr, ich habe es hingeschrieben, eine missbräuchliche Indoktrinierung von Kindern. Kindern wird von klein auf Hass gepredigt, Hass beigebracht. Und deswegen ist das, was wir entgegensetzen müssen, können, weil wir wissen, in der Bibel steht das wichtigste Gebot, die Liebe. Die Liebe ist am stärksten. Jesu Liebe überwindet. Jesu Liebe hat ihn ans Kreuz gehen lassen, hat ihn den Tod, den Hass, die Zerstörung besiegen lassen. Alles Schlechte ist in der Liebe errungen worden. Nicht errungen worden, besiegt worden. Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und das wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe und mit all eurer Kraft. Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Juden und Christen gehören zusammen. Israel ist das Frühwarnsystem. Und wir müssen verstehen, was in der Welt vor sich geht. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Wir leben in dieser gefallenen Schöpfung. Aber die gute Nachricht ist, Gott ist dabei, diese gute Schöpfung wiederherzustellen. Durch sein Rettungswerk am Kreuz, durch die Kraft der Liebe. Aber wir müssen das wissen, die wir in der heutigen Zeit leben. Wir müssen es wissen. Und musst du mir mal schon die Tasche? Als Leute, die in Deutschland wohnen, haben wir nicht nur eine historische Verantwortung. Die haben wir. Und viele wollen die auch loswerden, diese historische Verantwortung, die wir zu den Juden haben, die wir zu Israel haben. Das ist das eine. Aber das ist nicht das nur oder die Hauptmotivation oder der Hauptgrund, warum wir an der Seite Israels stehen sollten. Der Hauptgrund, warum wir zu Juden stehen sollen, warum wir zu Israel stehen sollen, ist biblisch begründet. Wir haben eine biblische Gemeinsamkeit, eine biblische Verbundenheit mit den Juden. Und das schließt auch den Staat Israel mit ein. Und wir wissen, als eine Generation, die hier in Deutschland aufgewachsen ist, eine Generation, die in der Geschichte unterrichtet worden ist, wie die Geschichte ausgesehen hat. Und die Welt hat uns nicht gemocht. Und es ist auch unsere Aufgabe, einzustehen für das arabische Volk, für die sogenannten Palästinenser, damit auch sie das erfahren, was wir einst erfahren haben. Wir in Deutschland wollten das Volk der Juden vernichten, die Endlösung. Die gleichen Worte hören wir aus Palästina, hören wir aus dem Gazastreifen, hören wir aus der Westbank, hören wir aus dem Libanon, hören wir aus dem Iran, hören wir aus den anderen Ländern. Genau der gleiche Sprech sind auch hier auf den Straßen heute noch. Wenn heutzutage gerufen wird, free, free Palestine, from the river to the sea, Palestine will be free. Dieser Ausspruch heißt nichts anderes wie, wir wollen die Juden vernichten. Wir wollen weitermachen, was Adolf Hitler nicht gelungen ist, zu vollenden. Nichts anderes bedeuten diese Worte. Und die Abkürzung ist Free Gaza. Das muss uns bewusst sein, wenn wir auf die Straße gehen, die zahlreichen Demonstrationen sehen. Das müssen wir wissen. Wer das ruft, ist ganz klar für Judenmord, für Judenhass, für Vernichtung, für Zerstörung. Und die Bibel lehrt uns aber was anderes. Die Bibel lehrt uns, dass wir lieben sollen. Alle Menschen. Um nochmal einen positiven Ausblick zu schaffen, bevor wir gleich beten. Gott hat sich ein Volk erwählt, als sein Eigentum benannt, hat sich verbunden mit ihm. Und einer der schönsten und genialsten Stellen finde ich im kleinen Propheten Zephania. Habe ich ihn schon vorgelesen euch? Nein? Nee, dann war das woanders. Und zwar steht dort, als Ausblick aus das, was noch nicht ist, aber das, was kommen wird. Und wir folgen Jesus Christus, wir folgen dem Gott Israels. Und er sagt die Zukunft voraus und die ist tröstlich. Freut euch, ihr Israeliten, jubelt laut, ihr Menschen auf dem Berg Zion. Singt und jauchzt aus allem Herzen, aus vollem Herzen, ihr Einwohner von Jerusalem. Der Herr hat das Urteil gegen euch aufgehoben. Eure Feinde hat er hinweggefegt. Nun lebt er als König Israels mitten unter euch. Kein Unglück wird euch mehr treffen. An jenem Tag wird man der Stadt auf dem Berg Zion zurufen: Habt keine Angst, ihr Einwohner von Jerusalem. Lasst die Hände nicht mutlos sinken. Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Und was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Gott sagt, ich bringe alle nach Hause, die traurig sind, weil sie in der Fremde leben müssen und die großen Feste in Jerusalem nicht mitfeiern können. Was für eine Schande ist das für sie. Doch wenn die Zeit reif ist, werde ich mit euren Unterdrückern abrechnen. Ich rette dich, mein vertriebenes Volk, und bringe selbst die Schwächsten noch heim. In den Ländern, in denen ihr jetzt noch gedemütigt werdet, wird man euch dann achten und ehren. Ja, in jener Zeit werde ich euch sammeln und in euer Land zurückbringen. Ich wende euer Schicksal zum Guten und verschaffe euch hohes Ansehen bei allen Völkern der Erde. Ihr werdet es selbst noch erleben. Das verspreche ich, der Herr. Wir nehmen uns eine kurze Zeit, in der wir einfach das verarbeiten, was wir gesehen und was wir gehört haben. Ich weiß, dass ich euch heute sehr, sehr viel abverlange, dass ich euch heute mit sehr, sehr viel konfrontiert habe. Aber ich bitte den Herrn, dass das, was gesprochen werden muss, dass es bei euch bleibt, dass ihr da was Gutes draus machen könnt. Wenn ihr euch an Rachel Goldberg erinnert, sie hat gesagt, ihr redet nicht nur. Ihr redet nicht nur, hat sie gesagt, sondern ihr kommt her, ihr handelt. Und ich weiß, dass es recht kurzfristig ist, aber ich möchte euch einladen, wenn ihr es auf dem Herzen habt oder wenn ihr jetzt Gott fragt, auch in dieser Zeit, fragt doch Gott, ob ihr nicht mit mir mitkommen wollt. In 10 Tagen geht's los. Wir machen eine Solidaritätsreise mit praktischen Hilfseinsätzen in Israel. Wir werden Menschen begegnen, Holocaust-Überlebenden. Wir werden kochen, wir werden Geiselfamilien treffen und einfach ein sichtbares Zeichen des Trostes sein. Herr Jesus, du bist unser Herr, du bist unser Gott. Wir ehren dich und wir lieben dich und wir freuen uns, dass du uns gerufen hast. Und Herr, ich danke dir, dass du wirklich Herr über allem bist, dass du um jedes Leid weißt, um jedes Leid jeden Menschen hier auf dieser Erde. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns begegnest in deinem Wort, dass du uns zurüstest für die Zeit, der wir entgegenstehen, in der Zeit, in der wir leben. Herr, wir bitten dich, dass du uns füllst mit deiner Liebe. Manchmal ist es nicht leicht zu lieben, aber du, Herr, bist die Liebe. Und wir sehnen uns nach der Liebe, nach dieser göttlichen Liebe, die du für uns hast. Und wir wollen diese Liebe nicht für uns behalten, sondern wir wollen diese Liebe leben, zu unseren Mitmenschen hin, zu unserem Nächsten. Aber vor allem wollen wir wissen, oder ja, wissen wir, dass du an der ersten Stelle bist. Du bist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Du bist Jesus Christus, der Zimmerer von Nazareth, der Messias, der gekommen ist, um Sünde zu vergeben, um wiederherzustellen, was zerbrochen ist. Und so beten wir dich an und bitten dich, dass du uns gebrauchst, um deines Namens willen. Amen. Ihr dürft gerne aufstehen, zu zweit, zu dritt, alleine, laut, leise, kniend, mit Händen. Und bringen wir einfach das, was wir gehört haben, vor Gott und bitten wir für den Frieden. Ich habe ein paar Stichpunkte, es sind nur ein paar kleine Stichpunkte hingeschrieben, wenn ich weiß, was er beten soll. Er findet es an der Tafel. Also, wer möchte, darf gerne aufstehen. Thank you. Jesus, 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 du bist der Friedefürst und du bist der, der Frieden schaffen wird. Das ist unsere Sehnsucht, das ist unsere Hoffnung. Du bist der Gott, der versöhnt, der wiederherstellt, der Leben schafft. Und das bitten wir dich, dass du das schaffst, nicht nur dort im Nahen Osten, sondern auch bei uns. Ich bitte dich, dass du uns gebrauchst, wirklich dein Werk von dir zu empfangen und dein Werk zu tun. Danke, dass du ein hoffnungsspendender und ein lebensspendender Gott bist, dem nichts zu schwer ist. Danke, dass du allmächtig bist, dass du voller Güte und Barmherzigkeit und Gnade bist. Und Herr, ich weiß nicht, was du vorhast, aber vielleicht möchtest du auch uns als deutsche Generation, als Deutschland benutzen, wirklich dort vor Ort noch aktiver zu sein. Herr, ich denke da immer, habe immer dieses Bild von den Amerikanern, von den Briten, von den Franzosen, von den Alliierten, wie sie ein zerstörtes, zerbombtes Land wieder aufgebaut haben. Und sie haben uns Deutschen eine Chance gegeben. Herr, und ich bitte dich, dass wir vielleicht in diesen Fluss hineinkommen, eines Tages, wann immer das sein wird. Bitten dich, dass du uns gebrauchst, als Volk nicht tot zu bringen, so wie wir es damals gemacht haben, sondern dass wir Leben bringen und stiften. Und wir bitten dich für eine Wandlung, auch in den Herzen derer, die verseucht und vergiftet sind. Wir bitten dich, dass du diesen Hass, die Wurzel entfernst und mit deiner Liebe ersetzt. In Jesu kostbaren und heiligen und allmächtigen Namen. Amen.